Uniradio Konstanz.
Hey ihr Lieben, herzlich willkommen bei Uniradio Konstanz Morning Show an diesem, ja, man muss es sagen, verregneten Samstagmorgen zu gottloser Frühe. Ich bin heute aber trotzdem für euch im Studio, um für euch die Energie zu bringen, um letztlich dieses Feel-Good-Feeling in den Tag mitzubringen, das ihr alle braucht und weswegen ihr Uniradio hört. Und ich bin nicht allein. Mit mir heute für euch da ist Juli im Studio.
Yeah, 10 Uhr, wir sind dabei einfach, wir sind bereit, für euch ein bisschen gute Musik zu machen. Nein, es gibt hier keine Musik einfach. Aber
es gibt die eiskalten Inhalte, sagen wir es, wie es ist.
Ja, die schockierenden Inhalte. Heute geht es richtig um unsere Themen einfach und es ist fast schon eine Sünde, hier um 10 Uhr aufzutanzen einfach in der Uni an einem Samstag. Aber wir kommen klar, die Staulage sieht gut aus. Wie ist das Wetter? Das Wetter ist beschissen, gell?
Ja, das Wetter ist beschissen und die Laune ist gut. Es wirkt erst, es passt nicht ganz zusammen, aber das ist im Radio meistens so, ne? Das ist so, man verlässt sich darauf. Das ist ja ein bisschen in der Dienstleistung, die von uns auch, also ja, wir tun jetzt mal sowas, werden würden wir das professionell machen. Es ist professionell.
Es ist professionell. Könntest du dir vorstellen, so ein aufgepanschter Radiomoderator zu sein und bei Radio 7 so um 6 Uhr die gute Laune rauszuballern?
Ich finde es absolut geil. Wir kommen aus einer sehr ähnlichen Hood. Das heißt, ich kenne den Radiosender. Ich war bei der Konkurrenz bei Donau 3 FM, war ich im Praktikum lange Zeit. Ich kenne die alle persönlich.
Kannst du den Jingle machen mal?
Donau 3 FM. That's what I'm talking about. Ja, genau. Und das sind talentierte Leute. Das ist ein super geiles Team. Wir reden nicht über arbeitsrechtlich und all das, aber es ist ein geiles Team. Es ist geil und dort zu sein ist halt wirklich Wahnsinn, weil man muss eine bestimmte Disposition, eine psychische haben.
Eine
Kopf.
Disposition. Da merkt man, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, dieser Mann hat studiert einfach.
Ein Semester, abgeschlossen jetzt vor kurzem, das erste Semester.
Ein Semester, LKM, jetzt wäre es eigentlich auch gut abzubrechen, einfach nur für diese kredibile Vita, so, die man dann hat.
Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich greife ein bisschen voraus, weil das Thema heute ist ja letztlich, wie man eben diese Stimmung haben kann in seinem Leben und was man macht, wenn die mal nicht da ist. Deswegen, um da vorzugreifen, das ist ja eine philosophische Frage gewesen, wie man glücklich sein kann. Und so eine der klassischen Antworten ist ja immer gewesen, wir kennen das noch als diesen Aphorismus, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja. Ne? Und es gibt so eine Geschichte, die man sich erzählt von Solon von Athen, der von so einem König gefragt wurde, wer ist der glücklichste Mann der Welt? Und eine der Geschichten, die er ihm erzählt, also der König will natürlich hören, er ist der Glücklichste, ne, weil er so reich ist und wichtig und geil. Aber die Geschichte, die ihm Solon der Weise erzählt, ist letztlich, ja, da waren so zwei Leute, so zwei Brüder, und sie haben eigentlich ihre Mutter, weil es war so ein Tempel, so eine Feier, und sie mussten den Berg da irgendwie hochkommen. Damals gar keine Autos und so weiter. Und auch kein Vieh da. Das heißt, sie haben den Wagen mit ihrer Mutter da hochgezogen, sind dann oben aus Erschöpfung zusammengebrochen. Ja. Und die Mutter betend im Tempel sozusagen, ja, an die Götter betend, schenkt ihm sozusagen eure größte Gnade. Schenkt ihnen quasi als Dank dafür. Und und dann haben die Götter sie eben in diesem Moment bewusstlos im Moment des Triumphs sterben lassen. Und er sagt, das sind die glücklichsten Menschen gewesen.
Wow, und ist sie jemals oben angekommen?
Die war, ja klar, natürlich, genau. Beide sind oben angekommen, aber halt genau. Und dann haben die gesagt, ja, das ist jetzt der Moment. Und ich denke, das ist ein ganz interessanter Gedanke. So als ja, nee, deswegen, gute Laune ist ein Thema heute, und auch wenn die Laune weniger gut ist, weil das ist auch ein Teil des Lebens tatsächlich. Und ich kann ein bisschen schon anteasern, wir werden später auch noch ein originales Juli-Produkt hören nachher.
Auf jeden Fall, eigentlich könnten wir es so machen, dass wir jetzt schon abbrechen. Wir sitzen jetzt gerade hier in der Uni-Kabine einfach, es ist so 4 Quadratmeter. Ich merke schon, wie so der Mock einfach von Nico rüberkommt einfach. Und wir können jetzt eigentlich an dieser Stelle aufhören, weil, ich weiß nicht, es wird vielleicht noch glücklicher, aber genau, wir stellen uns einfach darauf ein, dass nachher
ja, es ist etwas sehr Persönliches, kann man sagen. Ja, oder? Etwas Persönliches, es ist etwas Besonderes, und deswegen lassen wir das auch so angeteasert, weil du hast nämlich noch was anderes vorbereitet, was wir vorher mit euch machen werden.
Genau, wir haben noch was anderes angeteasert. Ich dachte, weil ich und Nico, wir sind schon gute Freunde, wir kennen uns seit der Grundschule. Ein Spaß. Wir kennen uns noch nicht so richtig, und ich dachte, ein Spiel, wo man sich auch ein bisschen kennenlernen kann, und was so zu diesem Format passt, wäre Stadt, Land, Fluss. Und wir haben unterschiedliche Kategorien. Ich würde mit der ersten erstmal reinstarten. Das wäre Stadt. Würdest du die zweite weitermachen?
Ja, genau. Als zweite Kategorie haben wir politische Forderungen uns überlegt. Also sowas wie Brot für alle oder, keine Ahnung, Vapen sollte grundsätzlich kostenlos sein. Sowas
oder
wie.
Verboten.
Oder verboten. Wir sind ein Bipartisan-Podcast. Also, bei uns gibt es keine Festlegung. Alle sind willkommen.
Hast du schon mal, siehst du diese Leute, die so ihre Vapes einfach im Mund stecken haben? Und es sieht so aus, als wenn sie dann so ganz klein Schwänzen lutschen einfach.
Ja.
Es sieht so lächerlich aus.
Und dann natürlich erstmal kein Shame. Also.
Ja, doch, also von meiner Seite Shame. Nico geht mit Liberale mit euch um einfach, aber wenn ich euch sehe, wie ihr vaped einfach.
Ich bin famously liberal hier unterwegs. Das ist wichtig. Nee, aber genau, deswegen, du hast es gerade schon angesprochen, das Uniradio ist zu einem großen Bestandteil letztlich eine Partnerbörse. Und das Ziel heute ist, dass wir beide uns auch unsere Gerüche, ja, unsere Geschmäcker kennenlernen gegenseitig.
Voll.
Und darauf spielt auch die nächste Kategorie letztlich an.
Die nächste Kategorie ist schlechte Orte für ein erstes Date. Daran habe ich spontan an die Uni gedacht. Ich würde keine Lust haben, hier mich zu daten einfach. Aber ich glaube, die ist relativ selbsterklärend. Genau.
Und ich meine, ja, jetzt ist natürlich, ich weiß nicht, wie deine Kriterien sind, aber du bist ja grundsätzlich ein Mann von Geschmack, dementsprechend.
Nee, guck mal, und da ist es so schon ein Punkt, wo ich dich vehement widersprechen muss. Ich bin kein Mensch von Geschmack, sowohl kulinarisch nicht, als auch kulturell nicht. Und weiß nicht, ich hab mein Bumble-Profil bis 35 Jahre eingestellt. Also ich bin bereit, Mädels und Frauen, nicht Mädels.
Meldet euch. Übrigens, an der Stelle bei Insta, bei Uniradio Konstanz reinfolgen. Das nicht vergessen. Aber genau, beim Daten geht es natürlich darum, was unsere nächste Kategorie letztlich auch umfasst, nämlich coole Leute. Zu welchen Leuten schaut ihr auf? Welche Leute geben euch einfach, welche Leute schieben euch, wie die jungen Leute sagen, giftig an?
Welche FDP-Politiker habt ihr über eurem Bett hängen einfach?
Absolut. Ja. Ja.
Und dann kommt noch Bad Habits einfach. Das ist, welche Marotten sind nicht über eurem Bett und welche Scham. Ja, die FDP. Was ist unter eurem Bett? Bad Habits einfach. Wie sieht's da aus? Sind da die letzten Krümelreste noch von der Fertigpizza einfach, wie es bei mir ist? Oder ist es aufgeräumt? Genau.
Absolut. Und ich finde es schön, dass du auch schon die Kombination zwischen diese Verbindung zwischen Bad Habits und Bad Habits gemacht hast. Das ist großartig. Das ist schon der nächste Schritt eigentlich. Und ich meine, wir sind ein positiver Podcast. Wir gehen auf die Menschen zu. Wir sind ein humanistischer, wir sind eine humanistische Radiosendung.
Voll.
So ist das einfach. Ja. Dementsprechend unsere nächste Kategorie. Unnötiger Hass.
Yeah. Wir wollen einfach mal wieder was zurückgeben in die Welt. Nicht nur nehmen. Weißt du, schwäbische Schwimmen, das nach innen. Sondern auch mal geben, genau.
Absolut, man sagt ja die Boxerweisheit, geben ist seliger denn nehmen.
Echt, ist das so?
So ist das und so gilt das natürlich auch bei uns. Und dementsprechend gibt es jetzt die allererste Uniradio Konstanz-Runde.
Leute, ihr merkt, wir sind drin an diesem Samstag um 10 Uhr einfach. Ich würde starten mit einem Buchstaben und du sagst einfach nur Stopp, genau.
Okay, ich konzentriere mich.
A. Du hast nichts gesagt. Hast du schon was gesagt?
Zählst du noch?
Nee, ich habe gar nicht angefangen mit 10. Okay.
Ich wollte nur gucken, ob du tatsächlich auch wach bist.
Nee, geht so.
Ja, let's go.
A.
Stopp.
G.
Okay.
Okay, starten wir rein. So, Leute, wir sind wieder back. Nico hat wieder viel zu lange gebraucht einfach.
Es stimmt gar nicht. Einfach die Zeit. Weißt du, du weißt doch, seit wir das Konzept der Relativität kennen, dass die Zeit unterschiedlich schnell vergeht in unterschiedlichen Orten.
Erklär's mir, Student. Erklär's mir.
Wir gehen rein. Die erste Runde überhaupt.
Tschüss.
Uniradio, Konstanz, Stadt, politische Forderungen, schlechte Orte.
Genau. So nennen wir es jetzt einfach mal.
Stadt, politische Forderung, schlechte Orte für ein erstes Date mit Juli und Nico.
Also, bei nichts haben wir 0 Punkte, bei gleichen Namen Sachen haben wir 10 und bei alleinigem 20. Ich würde reinstarten mit der Stadt Günzburg.
Günzburg, schöne Stadt, auch aus der Gegend.
Ne? Auch aus der Gegend. Ich glaube, das liegt hinter Ulm.
Es liegt noch hinter Ulm, genau. Es ist nicht so weit weg. Also man kennt es. Kenner kennen einfach.
Sagen wir einfach Kenner kennen.
Kenner kennen Günzburg, und dazu müssen wir gar nicht mehr sagen. Die Stadt, die ich mitgebracht habe, ist nicht in der Nähe von Ulm. Es handelt sich um Göttingen.
Göttingen ist so eine typische Stadt, so eine Zugstadt. Du fährst eigentlich nur mit dem Zug durch und fertig aus einfach.
Das ist auch mein primärer Gedanke, aber Göttingen hat auch eine Uni. Aha. Und Göttingen hat ein Lied.
Wie geht das?
Das wussten vielleicht die meisten nicht, aber es hat ein französisches Lied. Es hat nämlich, ist uralt, und ja. Vielleicht da draußen gelacht ist, vielleicht kennen das Leute, aber es gibt ein Lied über Göttingen.
Achso, aber du kannst es jetzt nichts singen, oder?
Ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, das zu singen, aber es ist im Grunde ist die Story, dass die Sängerin dort nicht hätte auftreten dürfen, glaube ich. Und dann haben sich die Studenten dafür eingesetzt an dieser
Mit
Uni.
Mit einem Lied einfach. Ja. Süß, okay. Ich finde solche Lieder über Städte so geil, weil ich es übelst fühle einfach. Ich bin auch so ein Typ, weiß nicht, ich bin natürlich nicht patriotisch so, aber so mein Kaff einfach.
Absolut.
Junge, bis aufs Herzblut würde ich es verteidigen, ja, einfach. Komplett. Und da, wo ich herkomme, also ich habe so eine Verbundenheit, und da, weiß nicht, die nächste Stadt war Ulm, und da habe ich eine noch größere Verbundenheit. Mhm. Und das Lied, das es über Ulm gibt, ist von Gus Bacchus, und es heißt Um Ulm und Um Ulm herum. Und es geht irgendwie so: Um Ulm und um Ulm und um Ulm herum, da kann man sein Herz noch verlieren. Ja, und es ist so mega der Schlager einfach. Mhm. Juti, gehen wir weiter. Bei politischen Forderungen habe ich ganz viel Ott am 1. April.
Das ist fantastisch. Beruht das auf persönlicher Erfahrung?
Nein, aber,
No disclosure.
Nein, am 1. April soll ja die Cannabis-Legalisierung kommen.
Ach, okay.
Deswegen, ich habe so ein fiktives...
Alter, was für ein Clown-Datum.
Ich habe so ein fiktives Aktienkapital, und ja... Meine Symbiotik-Aktie ist gestiegen einfach, nachdem sie wild gefallen ist.
Okay. Ja, verstehe. Okay, und das fällt in den Bereich politische Forderungen bei dir. Besser ist es.
Ich schreibe mir 10 Punkte auf mir.
Du kriegst dafür die 10 Punkte. Das ist
fuck them haters, ehrlich.
Erneut kommt hier die Liberalität des Uniradios raus. Politische Forderung. Mit G, ich habe die Gartenzwergpflicht.
Wow.
Gartenzwergpflicht.
Wow.
Und das hat folgenden Grund. Ich glaube, wir haben ein... Das große Problem in der Gesellschaft ist ja der Divide. Ne? Mhm. Ja, wir reden nicht mehr miteinander. Es gibt die großen gesellschaftlichen Gräben. Und die eine Seite des Landes schaut auf die andere Seite herab, nämlich die, welche Gartenzwerge besitzt. Ja? Wir alle sind da gewesen, wir müssen es nicht leugnen.
Du warst auch schon mal bei Gartenzwerge, jetzt so ganz persönlich, wenn ich dich hier mal fragen darf. Und so Leute kennen wir und lernen wir uns kennen.
Aha, so lernt man sich hier kennen auf 2 Quadratmetern. Und zwar denke ich, ja, ganz einfach, wir machen das zur Pflicht.
Ja, voll.
Und dann gibt es gar keinen Grund mehr. Damit haben wir Rassismus im Grunde besiegt.
Ja, komplett einfach. Einmal den Ball hineingeworfen ins Netz. Welchen Gartenzwerg würdest du auswählen? Es gibt ja so verschiedene, ich glaube, es gab schon mal eine rechtliche Klage, weil ein Gartenzwerg irgendwie einen Mittelfinger gezeigt hat. Mhm. Hättest du so eine spezielle Präferenz an Gartenzwerge?
Also, und das ist auch ein Gruß an eine Kommilitonin, weil sie besitzt eine Playmobil-Figur in dieser Größe.
Oh, er hat eine richtig große Größe gezeigt einfach.
Absolut, absolut. Und das ist tatsächlich das, was ich mir als Gartenzwerg in den Garten stellen würde.
Geil. Weißt du, was ich mir in die Wohnung stellen würde? Ein Pappaufsteller, Alter. Ich hätte so Bock, so ein 1,80 Olaf Scholz einfach drinnen zu haben.
Komplett.
Aber Gartenzwerge, da gehe ich mit. Das schlechte Ort für ein erstes Date habe ich die Gallenblase.
Die Gallenblase, das ist
geil. Ist ein sehr unangenehmer Ort einfach.
100%. Reden wir da über deine eigene, die Gallenblase einer beteiligen, oder ist es überhaupt keine Menschen?
Ich würde gerne in die Gallenblase von Annegret Kamp-Karrenbauer weil ein Name, der schon so schlecht auszusprechen ist, wird bestimmt begleitet von einer ekelhaften Gallenblase einfach. Mhm. Und wenn jetzt die rechtlichen Klagen rausgehen von AKK in der CDU, fight me, ehrlich.
Absolut, absolut. Das heißt, an die Bundesregierung, die diesen Podcast hört gerade.
Nein, die ist nicht mehr in der Bundesregierung.
Die ist nicht mehr in der Bundesregierung. An die Führungsriege der CDU. Ja. No, also, no offense. Fight us. Not gonna lie. Coole Orte, beziehungsweise schlechte Orte für ein erstes Date. Ich habe mir aufgeschrieben, tatsächlich die Gärtnerei.
Die Gärtnerei?
Die Gärtnerei.
Aber die stelle ich mir schon auch romantisch
kontrovers
vor.
Ich weiß. Kontrovers. Du weißt ja, was am letzten Mittwoch war. Und nicht nur das, sondern auch Valentinstag.
Stimmt. Mhm. Ja. Hattest du einen Valentin?
Ich habe den ganzen Tag gewartet, aber niemand hat mich beschrieben.
Echt jetzt? Oh, das klingt traurig,
ja,
einfach.
Ja, los.
Okay.
Ja, nee, aber das ist der Grund. Das ist der Grund. Ich habe mich sogar dann vor so eine Gärtnerei gestellt und dann, weißt du, und dann aber die gönnen nicht. Die gönnen einfach nicht. Und dementsprechend, ich glaube, dass da ein gewisser Druck entsteht. Weißt du, stell dir vor, du schlenderst da so an den Bouquets vorbei und dann wirft dir deine Begleitung wieder so einen Blick zu und ist so, na, okay, sind wir jetzt an dem 200-Euro-Bouquet vorbeigelaufen. Na gut, ist deine Entscheidung, musst du wissen. So dementsprechend, ich glaube, da könnte einiges an Druck
entstehen.
Stimmt,
dieser Druck, ich glaube, den spüre ich auch einfach, weil alles so romantisch ist, alles blüht, es liegt irgendwie Luft und, keine Ahnung, Liebe. Luft und Liebe in der Luft.
100%.
kann ich gut relaten einfach. Ich komme zur nächsten Person. Coole Leute. Da habe ich mir Gregor Gysi aufgeschrieben. Nicht, weil ich die größte Gregor Gysi-Fan bin. Ich finde ihn relativ langweilig so in den Interviews. Er haut immer die gleichen Storys raus. Aber ich finde ihn trotzdem cool, weil mein Dad ihn cool findet. Mhm. Und mein Dad, muss verstehen, er ist so CDU einfach komplett so. Er hat das irgendwie implantiert bekommen. Du kannst mit ihm jede politische Sache ausdiskutieren, er wird am Ende trotzdem sein Kreuz bei der CDU machen einfach. Und der einzige Politiker, den er sonst spannend findet, auch in der Linkspartei, ist Gregor Gysi, weil Gregor Gysi katholisch oder religiös ist oder das zumindest nachvollziehen kann einfach. Und deswegen gehen alle meine Sympathiepunkte an Gregor Gysi raus.
Absolut, absolut. Die Annegret Kramp-Karrenbauer, der Linken. Nein, das stimmt nicht. Und außerdem, ich glaube, der einzige noch lebende Ex-SED-Generalsekretär.
Oh, stimmt.
Wenn ich so drüber nachdenke. Also von daher absolut.
Junge, warum studierst du eigentlich LKM? Du könntest doch Geschichte oder so machen.
Es ist nur, um meine Eltern zu ärgern. So, speaking of, LKM besteht ja aus drei Bestandteilen. Es besteht aus Literatur, aus Medienwissenschaft und aus Kunstwissenschaft. Ja. Und meine coole Leute, ich werde so einen harten Du-Student bekommen darauf, aber mein cooler Leut, den ich ausgepackt habe, es handelt sich tatsächlich um den Frührenaissance-Maler Giotto.
Oh.
Es handelt sich um den Frührenaissance. Kenner kennt, ich sehe es auch wieder im Aufnahmestudio. Es handelt sich um Giotto, weil das bisschen so für mich, ich saß in dieser Vorlesung, ich bin da reingegangen und dachte, ja, Kunst, warum nicht? Aber das war so der Moment, wo ich drin saß und mir gedacht habe, geil.
Okay, ist er nach dieser Praline benannt?
Ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass es eventuell umgekehrt ist.
Ah.
Das muss aber nicht sein. Wir wissen es nicht.
Guck mal, wir spreaden das jetzt einfach raus in die Welt. Wir machen nichts anderes als die AfD.
Tatsächlich.
Lügen verbreiten.
Vor allem, allein, wenn du weißt, ein Dude ist durch seinen Vornamen bloß bekannt.
Stimmt.
Ich weiß, es kann auch sein Nachname sein, aber durch einen Namen, kenne den Dude nicht, aber durch einen Namen, dann ist das geil. Giotto hat die Arena-Kapelle in Padua ausgemalt und es ist so ein bisschen der Kickstart für alles, was wir als, sagen wir mal, neuzeitliche Malerei bezeichnen. Um 1300 ist das losgegangen und hat so im Grunde so alles revolutioniert. Und es ist einfach, ja, also die Tatsache, dass du in dieser Kapelle, man kann sich da nicht reingehen, man wird da so durchgehetzt, man hat so 5 Minuten Aufhaltezeit und da wird man rausgeschmissen. Aber die Tatsache, dass das halt immer noch, dass man reingeht und man checkt, okay, das ist der Shit nach so, was weiß ich, 700 Jahren, oder?
Geil.
Ist geil.
Würdest du, hast du so einen Bezug dazu? Würdest du so ein Kunstwerk in dein Zimmer hängen einfach? Und wenn du eins aus der ganzen Welt, weißt du, liebe Zuschauer und Zuschauer, ihr müsst wissen, Nico ist ja kulturinteressiert. Ich bin kompletter Banause. Ich meine jede Kulturveranstaltung. Welches würdest du dir reinhängen? Also es kann auch die Mona Lisa sein. So, du zahlst nichts da dafür.
Mhm. Ach, du meinst auch als Original.
Ja.
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Und ich weiß nicht, ob ich mich da direkt festlegen kann, weil es ist immer schon ein Statement. Man geht da schon sehr rein. Ich muss sagen, dass ich viel so Ideen geil fand, wo reiche Leute sich sowas gekauft haben. Mhm. Und dann das komplett zweckentfremden. Wo sie einfach so, sie nehmen so einen Yves Klein oder so, weißt du, der so im Grunde protestiert gegen die Sakralisierung der musealen Situation, gegen den Kunstbetrieb an sich. Und dann hängen die sich das dekorativ in ihr Schreibzimmer. Man denkt sich so, ja. Und dann ist es halt, was will dann fucking Yves Klein noch machen? So, das ist halt, ja, ich habe das Geld. Das heißt, das würde mir Spaß machen. Aber ich glaube, da muss ich auf jeden Fall nochmal drüber legen. Aber ich glaube so, ich befürchte, es würde auf sowas Edgy-mäßiges rauslaufen.
Okay. Ich kenne mich wirklich nicht mit Kunst aus, aber ein Kumpel von mir mag Dalí und dann habe ich da so durch sein Dalí-Buch gestöbert einfach. Und Dalí hat nicht nur schöne Bilder gemalt, sondern auch so ganz viele Schwanzbilder einfach. Also wirklich mit so echt fetten Penissen. Wow, dürfen wir das sagen? Uniradio, seid ihr am Start? Und ich würde mir das einfach nur als Anti-Kunst so ein fettes Schwanzbild von Dalí in sein Zimmer hängen.
Ja, und würden in meinem Zimmer noch keine Schwanzbilder hängen, dann würde ich das auch machen.
Hängen da deine eigenen?
Ich habe tatsächlich an dieser Stelle no comment.
Ein Schwanzbild, das du mir
Das müssen sich die ZuhörerInnen selbst vorstellen. Ich habe tatsächlich doch noch eine Antwort. Ich habe mich nämlich gestern in der Bib irgendwie 3-4 Stunden lang in das Werk und die Geschichte von George Gross vergraben, ein Grafiker und eben Maler aus den 20er Jahren. Und hier ist eine Karikatur, die ich vielleicht doch nehmen würde von ihm.
Ja.
Es ist, du kannst ja auch mal einen Blick darauf werfen.
Es ist ein Mann mit Anzug, der eine ganz flache, operhafte Frisur hat und einen Schnauzer einfach. Er hat ein spitzes Kinn und einen kritischen Blick.
Absolut.
Nico, wer ist das?
Ja, das... Man weiß es nicht so richtig. Er trägt ein wenig hitlereske Züge, das kann man nicht so verleugnen, auch was sein Schnauzer angeht. Der hat einen gewissen Schmiss, der ist gerade am so wegschwingen, weil von seinen Lippen, weil die sind gespitzt und unter dem Bild steht auch, was er sagt, mit zusammengekniffenen Augen, verkrampfter Nase und drunter steht: Es riecht hier nach Pöbel. Und das hat so eine Gewalt, dieses Bild.
Aber dieser Typ, es sieht schon aus wie ein bürgerlicher Typ. Zum einen sieht er aus, als hätte er Gartenzwerge in seinem Garten und würde aufs erste Date auf jeden Fall in Annegret Kramp-Karrenbauers Gallenblase
100%. Und wenn du das schreibst in deinem Essay, dann bestehst du auch LKM. Das ist das Geile an dem Film. Let's go on.
Unnötiger Hass. Da habe ich eine politische Kontroverse.
Haben wir nicht noch die Habits?
Die Habits, ach stimmt.
Wir können auch switchen, aber...
Nö, alles gut, wir machen die Habits weiter. Ich habe gesunde Ernährung.
Bad Habits, wohlgemerkt, nochmal als Erinnerung. Okay.
Ich erwische mich manchmal, wie ich doch dann einen Salat esse oder so. Und das fickt einfach meine Kredibilität so.
Hate it when it happens.
Ich war echt, weiß nicht, in Konstanz, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, La Bodega. Und ich gehe nie in Restaurants. Mm. Und wenn ihr das kennt, ihr seid StudentInnen, ihr habt nicht so viel Geld einfach. Ich bekomme von meinen Eltern alles in den Arsch gesteckt. Trotzdem gehe ich nie zum Essen. Aber ich war bei La Bodega und es war so, so crazy gut. Und ehrlich, mein Magen und meine Geschmacksrezeption, die haben sich gefühlt wie so ein Hartz-IV-Kind, was zum ersten Mal in Legoland geht.
Absolut.
Einfach. Komplett überfordert einfach. Ich hatte fast, also vielleicht bilde ich mir das ein, aber ich hatte Kopfschmerzen danach, weil ich so überrascht war von dieser Geschmacksexplosion.
Ja.
Das Ding ist, ich esse ja nicht nur schlecht, ich esse ja auch immer nur das Gleiche.
Ja.
So,
und das ist eine Mischung aus der finanziellen Situation, aber halt auch Faulheit, das muss man sagen.
Es ist nur Faulheit, wenn wir ganz ehrlich sind einfach. Und ich weiß nicht, ich würde mich gerne aus meiner Geschlechterrolle...
Didn't consider. Ja.
Ich würde mich gerne aus meiner Geschlechterrolle rausboxen, aber gesunde Ernährung wird nicht das Ding. Ehrlich,
ja.
Davor lackiere ich mir die Nägel.
Ja, nee, und also, ja, es ist ein bisschen so das Ding, ne? Das ist halt, für viel Geld kriegt man halt auch gute Sachen.
Ja.
Das ist so das Ding. Und reiche Leute essen besser als arme Leute, deswegen werden die älter, ne?
Komplett, guck doch mal, wie viel Zeug in diesem Supermarkten ist und wie günstig das ist. Zeug, wo Zucker drin ist, einfach da zahlst du 50% weniger und frisches Gemüse ist halt so komplett Ciao. Und wer hat die Zeit heute noch?
Und das ist so ein Moment, wo ich mir wieder denke, boah, wenn ich reich wäre, was würde ich mir sozusagen alles gönnen? Aber ich glaube, wenn du reich bist, du bist es ja gewohnt, das ist ja deine Basis. Und das heißt, irgendwann, das Einzige, was halt deine Geschmacksrezeptoren noch kickt, ist halt irgendwie, Kaviar von Alleinerziehenden stören, serviert auf irgendwie Babyrobbenhaut, so, weißt du, und alles andere kickt nicht mehr.
Ja.
Deswegen, das ist so ein bisschen das Problem.
Ich kann nur noch diese Kaviar auf dieser Haut konsumieren, sonst geht's nicht mehr einfach.
Ich mach das auch nur noch so unter die Vorhaut, weißt du, und dann,
da hast du einfach so einen elaborierten Geschmack irgendwann. Ich erkenne das mit Memes. Ich habe so einen richtig elaborierten Geschmack auf Instagram. Ehrlich, ich lache nur noch, wenn ich ein Cursed-Meme von Apo Red sehe, wo irgendwo das Wort Durchfall drin steht.
Ja.
Einfach, sonst kriegt mich nichts mehr aus meiner Reserve raus. Ich bin so abgestumpft. Es ist so geil.
100%. Ein Meme-Account, dem ich auf Insta folge, hat so ein Running Gag, wo immer heißt, was zum Teufel ist Lachsschinken?
Und worum geht's, Lachsschinken?
That's the fun of it. Das ist der Running Gag und Kenner kennen und andere halt nicht. Und das ist das Schöne. Das heißt, man lacht im Grunde, man lacht wie ein Großgrundbesitzer, der sagt, ihr würdet gern auch Kaviar auf Babyrobbenhaut, aber nein, nicht für euch. So, das ist der Grund, warum man da lacht.
Kenner kennen einfach. Ich würde dich ganz kurz noch fragen, was wäre das so dein Ding einfach, wenn du jetzt reich wärst und rich wärst, ja, und dir alles leisten könntest? Ja. Ich glaube, ich würde so mir auf jeden Fall immer geile Sachen holen zum Essen, mir überall Pizza bestellen. Oh, ich will Pizza bestellen. Sorry, jetzt schweife wieder ab, aber Pizza bestellen ist so schlimm, ehrlich. Ja, ja. Ich kann sozialen Kontakt, aber Pizza bestellen, ich raste komplett aus. Wir waren einmal berauscht. Berauscht mit Cannabis. 1. April, Leute. Und dann waren wir so high und wir hatten
Zustand gelockerter Assoziation.
Genau, der Student. Und dann waren wir so high und wir haben Pizza bestellt und der Kollege ist hochgekommen zu uns in den wievielten Stock einfach und wir haben verweigert aufzumachen, weil wir so Schiss hatten einfach und diese Angst ist geblieben. Ich tue mir heute so schwer, Pizza zu bestellen, weil dann ist da, ich lasse mich einfach auch nicht gern bedienen, ehrlich. Und dann ist da dieser ausgebeutete Mann, Frau und boah, ja, das ist so unangenehm. Ich fühle mich wirklich, als wäre ich ein Student, der nur alles in den Arsch gesteckt
bekommt. Man wird mit seiner Klassensituation konfrontiert.
Wirklich,
in dem Moment. Ja, genau. Und dabei sind wir so gut darin, das eigentlich auszublenden den Rest der Zeit. Speaking of.
Nee, was würdest du dir gönnen? Ich würde mir noch.
Ha, er lässt mich nicht entkommen. Ja, gute Frage. Also sagen wir so, es wird wahrscheinlich zumindest ein Stück weit auf Kleidung rauslaufen, weil ich bin so ein bisschen da. Ja, ich bin so ein bisschen so eine Barbie in der Hinsicht. Ne? Ich mag Kleidung, die mich glücklich macht, die anzuziehen. So, deswegen habe ich keine Tattoos. Ich gucke immer, dass ich mir irgendwelche Kleidung kaufe, wo das Motiv drauf wäre, so basically. Ja. Habe ich in meiner Selbstanalyse festgestellt. So, das ist wahrscheinlich, wie es funktioniert. Deswegen, ich würde halt einfach keine Hemmungen mehr haben. Und vielleicht, aber das würde einem auch die Möglichkeit geben, das Ganze bisschen, sagen wir mal, verantwortungsbewusster auch zu bestellen. Man müsste ja nicht irgendwann auf fucking Amazon angewiesen oder so.
Das stimmt. Nur für die Zuhörenden. Er steht vor mir mit einem schwarzen T-Shirt, wo ein Ritter abgebildet ist mit einer Keule und unten drunter steht 161. Jetzt dürfen alle Politikinteressierten sich kurz mal die Frage stellen, was 161 halt, ob das mit AFA zu tun hat und ob das auf die verfassungswidrige Organisation Antifaschistische Aktion, sind die verfassungswidrig? Es ist keine Organisation.
Leider ist die Organisation, lässt so Menschen übrig. Aber ja, nein, das ist tatsächlich, in erster Linie, ich weiß gar nicht, was du hast, das sind bloß drei Zahlen.
Sind
bloß drei Zahlen. Dementsprechend, ja, darauf wird es absolut rauslaufen. Und ich bin mir der Ironie des quasi des Produkts mit, gut, das ist jetzt selbst gemacht von jemandem, aber ich bin mir der Ironie des Produkts mit Anti quasi faschistischen oder kapitalistischen Aufdruck durchaus bewusst. Das ist aber auch kein Dorf, was es gibt.
Die antifaschistischen Ritter von damals.
Sagen wir es, wie es ist.
Nein, wir müssen für den antifaschistischen Kampf mobilisieren. Deswegen am 19. ist die Hanau-Demonstration in Konstanz. Und wir rufen alle AntifaschistInnen und Antifaschisten rauf zum Kampf, genau. Es war schön, wie viele Leute beim Anti-AfD-Demo da waren. Die Stadt war full.
Ja.
Aber kommen wir zur nächsten Kategorie.
Absolut. Beziehungsweise wir sind noch bei den Bad Habits und ich möchte nur kurz meinen abhandeln. Ich habe bei G tatsächlich es. With the risk of sounding Instagram share panel, ich habe Gaslighting auch geschrieben.
Gaslighting?
Weil so overused der Begriff ist.
Ja.
Und das bezieht sich auch auf sich selbst, ne? Aber so viel, wir lügen so unfassbar viel.
Hast du schon mal jemand gegaslightet, dass du gesagt hast, nee, ich habe nicht die Pizza von Ofen im Ofen gemacht?
Gutes Beispiel, ich hab den nicht bestellt. Bitte geh wieder weg, Pizzamann vor der Tür. Bitte geh wieder weg.
Ich bin einfach in meinem Wahn und in der Angst vor PizzalieferantInnen einfach gaslighte ich sie. Nein, ich schwöre dir, ich war nicht auf dem Lieferando.
Ja, das Proletariat hat nichts zu verlieren als ihre Lieferketten. Gaslighting, man belügt andere, man belügt sich selbst und ich habe absolut Leute belogen. So, und auch in einer Art und Weise, die nicht cool war. Und ich glaube, dass ich so irgendwie erwachsen werde und mich immer wieder weiterentwickle. Aber es ist halt schon tatsächlich ein Ding. So.
Voll.
deswegen, ja, existiert. Sehr unangenehm, aber ab und aber glaube, so sich das bewusst macht, ist ganz gut. Wenn es nicht nur dabei bleibt.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde weiter mal mit der nächsten Kategorie, unnötiger Hass. Es ist gar nicht so witzig, aber grüne Technologie. Nicht, dass ich nicht für grüne Technologie bin. Aber ich finde, wir können den Klimawandel, um jetzt kurz nochmal politisch zu werden, wir können die Klimakatastrophe nicht mit grüner Technologie aufhalten. Die Effizienzgewinne, die wir einfach gainen durch unseren Technologievorsprung, Fortschritt, nenn's wie du willst, fressen sich wieder auf, die Autos werden größer einfach. Und es ist die Frage, ob überhaupt so viel grüner Strom da ist, um das Ganze anständig betreiben zu können und ob das nicht alles ein Scam ist und ob wir nicht darüber nachdenken müssen, vielleicht unsere Wirtschaften zu verändern und weniger zu konsumieren. Genau.
Ja, absolut. Und vor allem, es hat auch so einen sehr, sehr gefährlichen Vibe, diese Tatsache, dass man so sagt, ja gut, wir werden irgendwann, die Technik wird es dann schon richten. Wir
voll,
müssen uns
voll,
eigentlich nicht verändern.
Voll. Christian Lindner über mein Bett sagt das immer einfach.
Ja, das ist richtig. An der Stelle, full disclosure, wir beide haben, es ist eine unserer wenigen Gemeinsamkeiten, wir beide haben Christian Lindner über unserem Bett.
Ja.
Es ist das Erste, was ich sehe, wenn ich aufwache.
Manchmal habe ich Christian Lindner in mir.
Ich wünschte, ich hätte ihn in meinem Bett, aber es ist halt leider, das ist auch ein Problem, so wenig Geld zu haben. Es gibt, so viele Lobbyisten haben Christian Lindner in ihrem Bett. Ja, und ich würde ihm so viel geben.
Was würdest du ihm geben einfach?
Ich würde ihm...
Dein einziges Antifa-Wikinger-T-Shirt. Nein, das ist kein Wikinger, das ist ein Ritter.
Und das ist tatsächlich so ein... Ja, das ein Wikinger mit Tradition, wo ihr merkt. Wir dürfen die Wikinger-Symbolik nicht den Nazis überlassen. Nein, ich würde ihm so viel geben. Die unsichtbare Hand des Marktes würde Dinge mit ihm tun. Nein, an der Stelle möchte ich übrigens den Subreddit r/LindnerWix-Vorlagen
pluggen. Was zur Hölle?
Es ist
höre ich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben.
Ja, bitte guck dir das an. Es ist safe for work. Es ist kein Porn tatsächlich, aber es ist ein...
Wix-Vorlagen können doch nur Porn sein.
Es ist ein großartiges Subreddit, vor allem weil er an dieser Grenze surft zwischen ist das eine Parodie oder feiern die tatsächlich Christian Lindner? Man weiß es nicht. Und das ist das Schöne daran. Ich habe, wir haben unnötigen Hass und ich bin ein sehr friedvoller Mensch, deswegen muss ich ein bisschen reinkommen und da habe ich festgestellt, es ist Gaslighting gegen mich selbst. Ich belüge mich selbst. Ich habe sehr viel Hass. Und einer von diesen richtet sich gegen Griftonomics.
Das ist das.
Griftonomics. Ein
Leute, liebe Leute, schneiden Sie sich fest. Wir begeben uns jetzt wieder auf eine kulturelle Reise mit Nico in die Tiefen des LKMs-Dschungels.
Nein, das täuscht. Griftonomics ist ein nicht sehr gebräuchliches, aber im Internet ab und zu anzutreffendes Kofferwort für die Tatsache, dass dass das komplette Internet und vor allem die YouTube-Werbeslots vollgeballert sind mit Multilevel-Marketing-Schemes.
Ah.
Ja, das heißt, das Konzept des Get Rich Easily, was im Grunde darauf basiert, du verkaufst Leuten den Weg zum Erfolg, zum schnellen Geld, aber was du eigentlich verkaufst, sind überteuerte Kurse, an dem Ende die Leute wissen, dass der Weg zum Geld ist, überzeug andere dumme Leute davon, dass sie so reich werden können. Das ist das Konzept. Wir kennen es von Tupperware. So, das ist das Ding.
Das ist das alte Konzept, wo die ganzen... Ist das sexistisch zu sagen, oder die ganzen Frauen wurden damit abgeholt? Aber die Zielgruppe waren Frauen.
Genau, es ist insofern, dass wir sagen können, das wurde gezielt auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, also marketingmäßig
losgelassen. Genau. Und ich habe jetzt das Gefühl, dieses Multilevel-Marketing wird auch auf eine bestimmte Zielgruppe losgelassen, nämlich auf die ganzen Mindset-Typen einfach, die daheim sitzen, männlich sind, 24 bis 34 und sich denken, ich mache die fette Kohle.
Ja, und sagen wir es, wie es ist. Also die Zielgruppe, es sind Typen in unserem Alter. Wir sind die Zielgruppe.
Ja.
Sagen wir es, wie es ist. Vielleicht sind wir nicht mega empfänglich, aber das ist ja immer so dieses Ding mit, bei mir funktioniert Werbung nicht. So, dann, nein, also quasi, aber so, wir sind die Zielgruppe und ich glaube, deswegen ist das, warum es mich so tangiert und warum ich so ein Problem damit habe, weil es so unredlich ist. Weil es ist eine Antwort auf die Art und Weise, wie ungerecht und auch einfach zum Teil prekär die Situation für viele Menschen ist. Und es ist eine furchtbare, eine unsolidarische Antwort darauf.
Komplett. Und es hat ja auch mehrere zumindest jetzt fange ich mal an mit meinem Studium, soziologische Narrative, soziologische Erzählungen, nämlich das, die Erzählung von Eigenverantwortung. Leute, ihr könnt reich werden und ihr könnt es alleine schaffen mit diesen paar Tricks. Und mich fuckt es auch ab. Deswegen, vielleicht auch als gute Überleitung zum nächsten Thema, geht es um solche Leute und um solche Erzählungen, um Mindset-Typen und was sie zu sagen haben. Weil Mindset-Typen sind nicht nur im wirtschaftlichen Bereich unterwegs, habe ich das Gefühl, sondern auch im psychologischen Bereich, dass man, ja, man geht, man weiß nicht, man ist depressiv, man leidet einfach. Und dann wird oft gesagt, okay, es reicht nur, wenn du hier Dankbarkeitstagebuch und da schreibst du dir irgendwie, guckst du deinen Self-Care und so. Und ich finde das wahnsinnig gut, solche Methoden, und es hilft den Leuten. Aber es ist die Frage, was es impliziert. Und genau, ich habe dazu einen Beitrag gemacht, den, also weiß nicht, man hat ja immer so Titel für Beiträge und ich habe keinen Titel gefunden, sind wir ehrlich. Ich habe es nur Klo genannt und jetzt habe ich Klo 1, Klo 2, Klo 3 und Klo 4 auf meinem Handy. Und kurz bevor wir den Beitrag hier anhören, würde ich noch sagen, der Beitrag ist mega frustrierend. Er ist mega negativ, deswegen kommen wir jetzt auch in eine, ja, ein bisschen calm-downere Stimmung einfach, weil, ja, also hört euch den Beitrag so als Warnung, wenn ihr nicht irgendwie bereit seid und wenn es euch gerade nicht so gut geht, eher mit einer anderen Person an. Es geht viel um das Thema Umgang mit Depressionen, Umgang mit Leid, und es hat wenig positive Nachrichten. Über den Beitrag wollen wir diskutieren, und wir starten rein.
Uniradio Konstanz.
Ah, fuck, Mann. Depressionen sind einfach nur beschissen. Mein Zug erleidet einen Stromausfall, die Drähte klingen durch und ich fahre aufs Abstellgleis. Ah, Junge, wie ich das hasse. Und dann sitzt man da, alleine in einem Vierer, kommt nicht raus und die Lichter gehen aus. Und als wäre das nicht genug, nerven mich dann noch die Experten in so einer Zeit.
Sagst du kannst nicht, dann willst du nicht ganz einfach.
Ran an die Arbeit, Arbeit bewältigen.
Nehmt euer Schicksal selbst in die Hand.
Probleme sind nur dornige Chancen.
Ich versuche aufzustehen. In einer Schlafparalyse sehe ich, wie die Mindset-Typen in den Zug steigen und auf mich einprügeln. Durch Selbsttechniken soll ich wieder aus meinem Loch hinaussteigen, sagen sie. Wenn ich nur ganz doll will, dann würde das schon klappen. Unzählige Meditations-Apps müllen mein Handyspeicher zu. Ich muss nur resilienter werden, dann zieht das alles schon wieder vorbei. Die Lösung meines Problems ist also Eigenverantwortung. Ha, Mann, hey, ein geiles Konzept. Du bist psychotisch, deine Eltern haben sich geschieden oder deine Chefin kürzt dir das Gehalt. Hey, vielleicht bist du einfach selber verantwortlich, wie es dir nun damit geht. Jetzt mal im Ernst, Leidende fahren aufs Abstellgleis, kommen nicht mehr raus und alles, was solche FDPler dann tun, ist Post-its mit aufgeheiterten Sprüchen durch das Toilettenfenster zu stecken. Per Selbstaffirmation muss ich nur dreimal mich ganz doll ansehen und lautstark wiederholen: Glaub an dich, glaub an dich, glaub an dich. Euer fucking Ernst? Eigenverantwortung macht, dass jeder nun mit seinem Schicksal alleine kämpft. Es geht nicht mehr darum, gute Bedingungen für jeden zu schaffen. Nein, der bestausbeutbare Angestellte ist heute achtsam, er ist resilient und das Wichtigste, er ist für sein Glück selber verantwortlich. Das ist die Einstellung, das ist das Mindset, das eine Leistungsgesellschaft verdient hat. Wir brauchen keine Resignation, keine Depression, keine tiefe Traurigkeit, guck dich an. Der Kapitalismus braucht die Verwertung von all dem, er braucht den Wert in dieser Wertlosigkeit. Er braucht die Krisen als Chance, das Leid als Mittel zum Zweck. Häkel dir doch einen Pullover aus deinem Trauma. Die 12 Jahre, die du nach deinen schizophrenen Morden in der forensischen Psychiatrie verbracht hast, haben dich bestimmt nur stärker gemacht. Junge, wäre nicht schon mein Lifestyle, meine andauernde Selbstkritik von dieser Leistungslogik zerfressen, dringt dieser Gedanke dann auch noch in die elendsten Ecken meiner selbst ein und will aus diesem ganzen Dreck dann noch Profit schlagen. Alter. Ganz ehrlich, was Leid angeht, da haben wir doch nur 2 Optionen. Entweder ich bin qua Kapitalismus für mich selber verantwortlich oder der liebe Gott ist es. Ja, Menschen glauben heutzutage oft noch an viele komische Dinge. An Gott, Karma oder den HSV-Aufstieg in Liga 1.
Und genau so ein Glaube tritt dann zutage, wenn wir in einer leidvollen Situation stecken. Macht man sich nur einmal den Spaß und redet 2 Minuten mit den fundamentalen Gottesfürchtigen am Straßenrand, erzählt dir fast jede Person dort die gleiche Geschichte. Damals, da bin ich durch das tiefe Tal gegangen und am Ende des Tunnels habe ich dann mein Licht gefunden, meinen Erlöser, Jesus Christus. Ja, sind wir an dieser Stelle mal ehrlich, wofür braucht man Gott denn heutzutage eigentlich noch? Die Menschen, die nicht von kapitalistischen Selbsttechniken abgeholt werden, rennen in die Kirche. Jesus, der Erlöser, er ist für dich am Kreuz gestorben, für deine psychische Scheiße, für dein Versagen. Folg ihm nach, sei wie er, nagel dir seinen sterbenden, leidenden Körper in jedes Zimmer deiner Wohnung und bete das Elend an. Genau das ist doch die kirchlich-österliche Botschaft. Dein Leid und dein Schmerz hat einen Sinn. Schau mal, Jesus ist durchs Feuer gegangen. Das kannst du auch. Vertrau auf Gott und dann wird das wieder. Aber was tut man, wenn es nicht wieder wird? Wenn man Gott nicht spürt? Wenn man keinen Sinn im Leiden findet, weil... Wo denn auch? Wo soll Gott sein? Etwa in den unsäglichen Anschlägen auf marginalisierte Gruppen in diesem Land? Oder im Klimawandel, der uns alle umbringen wird? Nein, Mann. Es gibt sinnloses Leid. Sachen können manchmal einfach nur scheiße sein. Depressionen sind scheiße, die AfD ist scheiße, Schicksalsschläge sind scheiße, Krebs ist scheiße und die Shoah, also der Holocaust, das war die größte Scheiße überhaupt. Das sollte man nicht verwerten, das sollte man einfach nur stehen lassen und scheiße finden. Nehmt euch einen Stuhl, Leute, setzt euch zu mir, herzlich willkommen in meiner Psychotherapie. Einfach mal etwas aufrichtig scheiße finden, das sind die Methoden hier. Und am Ende die Scheiße vielleicht auch einfach nur stehen lassen, denn ganz ehrlich, das Elend ist direkt unter uns. Ja, die Tagesschau scheißt uns jeden Abend einen Haufen voll Krieg, Leid und Elend vor dem Fernseher. Kehr ihn nicht weg. Er ist da, Junge. Schau ihn dir an. Es ist auch dein Haufen. Er geht uns alle an. Und egal wie oft du über ihn drüber steigst, ihn wegkehrst und nachher nochmal mit dem Lappen die Reste wegwischt, er stinkt dir die ganze Bude voll. Nun, er ist nicht so einfach auflösbar. Jesus hatte leider bei seiner Kreuzigung keine dicke Febreze-Flasche dabei. Nein, das Leid steht im Raum. Es ist Teil von dir, es ist Teil vom Leben, vom Glück und von der Liebe. Egal wie gut dein Date mit deinem Crush war und was für anregende Gespräche ihr auch hattet. Früher oder später geht sie auch mal aufs Klo und setzt einen dicken Haufen in die Schüssel. Ja, guck dir deine Mitmenschen an, die rennen auch auf die Toilette. Ganz egal, ob wir alle nur so tun, als hätten wir nie Durchfall. Früher oder später pissen wir alle aus dem Arsch. Wie damit umgehen? Setzen wir uns hin. Schauen uns in die Augen und schweigen uns im Leiden an. Oder erzählen wir uns Erfolgsgeschichten von Leuten, ach, die auch schon mal Durchfall hatten, aber jetzt ist ja alles wieder gut. Klar, wir hatten alle mal Scheißzeiten, aber die sind jetzt vorbei, bla bla, ich habe so richtig viel gelernt, bla bla, halt's Maul. Warum sind Leidgeschichten immer nur in Ordnung, wenn sie vorbei sind? Wenn irgendein Christian Lindner-Wichser sich damit den Arsch abgewischt hat und die Wurst nun mit einer Schleife drumrum als kloreiche Erkenntnis heruntergespült wurde? Ja, warum livestreamt eigentlich niemand seinen Durchfall? Das wäre doch mal ehrlich, das wäre authentisch. Life, live, love, find yourself and be that. Ich will anfangen damit. Ich habe Depressionen. Ich hatte sie gestern, ich hatte sie vorgestern und ich habe sie heute. Und wirklich, Depressionen sind scheiße. Bis auf etwas Durchfall in diesem Mikro und ein paar Tränen auf meinem Klavier finde ich auch nichts Gutes daran. Der Scheiß ist Teil von mir. Ich mache mich nicht dafür fertig, eigentlich kann ich nichts dafür. Ich sitze in einem leeren, kalten Zug, ich versuche es mir hier einzurichten und ich werde zu keinem Zeitpunkt mein Leiden auch noch beschönigen. Deswegen endet der Text auch hier nicht schön. Hier gibt's keine Pointe zum Schluss, kein Gebet, das uns alle Hoffnung macht, keine Methode, die da irgendeine App beibringt. Das hier, das ist der juckende Gaumen, der blinde Fleck in unserem Miteinander. Das hier, das sind die Lackschäden einer hochglänzenden Möbelgarnitur. Herzlich willkommen bei der puren Bedeutungslosigkeit meiner Gefühle. Das hier ist der HSV der inneren Zustände. Ich spiele im Unterhaus. Und nun? Das Leid steht ungefragt im Raum und in den Leidenden dieser Welt. Mach doch ein Fenster auf. Geh spazieren oder fang ein Dankbarkeitstagebuch an. Be the best version of yourself. Aber mach das erstmal ohne mich. Ich geh nun aufs Klo und hol das Beste aus mir raus.
Go. Uniradio Konstanz.
Okay, okay. Das ist ein Wort. Möchtest du...
Es musste sein. Auch die Shoot-Geräusche am Schluss einfach. Ah, was ein Typ.
Was ein Typ. Also wenn wir den mal sehen, er ist selten da.
Er ist selten da, ja.
Er war noch nie mit dir in einem Raum. Nee. Ist mir auch aufgefallen.
Ich kenne ihn gar nicht. Ja, nicht der freudigste Beitrag. Hä? Ein paar Witze waren drin, um es aufzulockern einfach. Aber doch, alles war sehr begleitet von einer sehr düsteren Stimmung.
Und vor allem, er endet nicht auf einer Pointe. Und ich muss sagen, wenn ich mir, ich bin ja hier auch ein bisschen so Advokat für die Audience, so als Gegenpol. Ich muss sagen, das finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, das wäre unangemessen gewesen. Unangemessen aus dem Grund, aufgrund der Punkte, die du machst, aufgrund der Punkte, die du sagst, dass ja, es ist halt eben einfach keine Lösung, die Augen zu verschließen.
Das dachte ich mir auch einfach. Du bist irgendwie, also für meinen Teil, ich weiß nicht, ich habe es im Beitrag gehört, ich sage seit diesem Semester, dass ich depressiv bin, weil ich auch depressiv bin. Und ich finde, das ist manchmal, also es ist eigentlich nicht manchmal, es ist sehr schwer zu vermitteln einfach, weil das Gefühl sehr diffus ist und weil es eigentlich immer so aussieht, okay, mir geht's scheiße und ich kann es gerade nicht auflösen. Und dann dachte ich mir, okay, ein Text über den Umgang mit Depressionen soll genau das widerspiegeln. Es ist scheiße, es ist einfach für manche oder für viele gerade nicht aufzulösen und hier ist die pure Hilflosigkeit, das ist der Beitrag. Und ich rotz den euch vor die Nase einfach.
Und das ist ziemlich stark. Also ist zumindest meine Einschätzung. Und du hast ziemlich viele recht starke Sachen gesagt. Und ich versuche das noch ein bisschen zu rekapitulieren. Im Grunde hast du ja gesagt, so, es ist eben der blinde Fleck, wenn man so möchte, unseres Miteinanders, dass eben da diese dunkle Seite ist. Ja? Dass da eben das Leben nicht immer nur Morningshow ist, sondern es kommt irgendwann auch das Nachmittagsprogramm.
Leute, wir sind im Nachmittagsprogramm, ihr merkt schon.
Inzwischen sind wir ins Nachmittagsprogramm gekommen und da wird halt eben klar, du hast darüber gesprochen, was für Lösungen eben die Gesellschaft anzubieten hat.
Leitbewältigungsstrategien.
Du hast über zwei Lösungen gesprochen. Du hast über die Mindset-Lösung gesprochen, ne? Die Individualisierung des Leids, den Gedanken, ja, du musst einfach, mach ein paar Meditationstechniken, mach ab und zu Duolingo, so, verbessere dich selbst überall und dann wird das schon funktionieren. Und das ist natürlich extrem perfide, ne? Weil das entlastet die Menschen, die Klasse von Menschen, die verantwortlich sind für einen sehr großen Teil des Leids. Es gibt individuellen Anteil an meinem Leid. Man merkt das ja selber, du merkst das selber, wenn du aus Versehen mal einen Salat ist, ne, der Bizeps schrumpft. Das ist individuell verantwortet. Aber es gibt so einen großen Teil, verantwortet von einer ganz realen Klasse von Interessenten, die an dem Leid von vielen verdienen.
Oder nicht mal eine Klasse, einfach auch eine Struktur. Wenn wir uns irgendwie auch arbeitspolitische Regelungen angucken, wenn wir uns angucken, wie Leute, in Niedrigarbeitslohnsektoren gedrückt werden, wie Leute teilweise leiden und wie wir ein Sozialsystem haben, was gut ist, aber was doch teilweise nicht alle Leute auffangen kann, weil es zum Beispiel auch viel zu wenig Psychotherapieplätze gibt einfach.
Absolut.
Es ist manchmal einfach zu sagen, okay, für das Leid bist du selber verantwortlich. Und ich finde es schwieriger zu sagen, okay, es gibt Strukturen, zumindest irgendwie das Leid manchmal nicht so ganz auffangen können einfach.
Vor allem ist es die Realisation zu sehen, dass das Leid gewollt ist und eine Funktion erfüllt. Also beispielsweise, dass eben sich Angestellte besser ausbeuten lassen, wenn man ihnen sagt, mach doch ab und zu Pause, macht in der unbezahlten Pause irgendwelche Übungen und so. Das erleichtert diese Geschichte. Und dass der Niedriglohnsektor so gedacht ist, damit Leute diese Jobs machen und dass der so erhalten wird. Und das ist ja ein Stück weit ist das dieser blinde Fleck, von dem du gesprochen hast. Und man macht sich das bewusst und dann ist natürlich die Frage, was jetzt?
Ja.
Und du hast es erstmal alles rausgelassen, aber die Frage bleibt.
Voll. Und die Frage, die wird ja privat einfach beantwortet. Und jetzt kann man sich fragen, okay, warum lässt man solche Leute nicht einfach in Ruhe? Warum sagt man nicht einfach, okay, ihr habt eure Methoden und das ist gut so und das sage ich auch, aber ich habe schon den Eindruck, Wir sprechen nochmal in der Soziologie von Narrativen, von Erzählungen, von so, wie man manche Sachen macht in der Gesellschaft. Und ich glaube, diese Erzählung von Eigenverantwortung, auch im Leitbegriff, ist eine sehr prägende, weil du ja dahin kommst, dass es nicht nur Auswirkungen auf dich hat, dein Umgang da damit, sondern auch auf Auswirkungen auf andere einfach, weil dieses, ja, du musst so ganz viel Self-Care machen einfach, das ist überall. Und ich frage mich manchmal, ist das schon die richtige Antwort oder müssen wir nicht die Verhältnisse ankreiden? Und darum, ja, das wollte ich so ein bisschen rüberbringen in dem Text, okay, dann geht es nicht mehr darum irgendwie, dass wir gute Bedingungen für alle schaffen, sondern jeder versucht sich auf seine Art und Weise gute Bedingungen zu schaffen. Und ja, man kann den Text kritisieren einfach und er ist auch wahnsinnig polemisch einfach und es tut mir auch leid an alle Leute, die jetzt schon abgeschaltet haben, weil ihre Methoden oder ihr Glaube in den Schmutz gezogen wurde. Das kann ich gut nachvollziehen. Es ging mir um eine positive Nachricht, nämlich, dass man sich zumindest, wenn wir jetzt nur auf die kapitalistischen, ich nenne sie kapitalistische Methoden, das sind Methoden der positiven Psychologie konzentrieren, dann ist eigentlich mein Aufruf eher da, dass man sich ja, bemerkt, dass man sich irgendwie als gleiche Leidende identifiziert und merkt irgendwie, okay, wir sind nicht alleine einfach, wir müssen nicht alleine leiden, wir müssen es nicht alleine schaffen. Es gibt Möglichkeiten, es gibt Strukturen, die wir haben und die wir uns aufbauen können. Es gibt Kliniken, von denen wir uns helfen lassen können. Ja, weil ich finde, es birgt schon viel Schuld auf einen, wenn man noch depressiv ist und dann steht man auf und weiß nicht, Donnerstag war wieder so ein richtig Scheißtag und ich bin aufgestanden und war nur in meinem Selbsthass, wirklich komplett. Und aber der innere Kritiker, also die eigene Stimme, die einen so kritisiert, war so arg laut. Und wenn ich mir dann denke, okay, zur Entspannung gucke ich jetzt ein Christian Lindner Video und lass mir von ihm erklären, dass ich es nur selber rausschaffen kann, Bruder, also das birgt noch mehr Schuld auf mich einfach und ich werde von Mindset-Typen verprügelt, auch wenn es irgendwie wild klingt, ja.
Ja, absolut. Nee, und ich finde, du gehst auf einen ganz, ganz netten Punkt ein. Ich glaube nicht, dass die Leute abgeschalten haben, weil das ja erstmal eine sehr valide Haltung ist und ein Stück weit einen schon weiterbringt. Du sagst nämlich den ganz netten Satz, ja, vielleicht ist es mal nicht einfach gut, sondern vielleicht muss man es einfach mal stehen lassen und Scheiße finden.
Ja, es ist, sorry, dass ich unterbreche, es ist das Gleiche, die gleiche Erzählung wie setz dich hin und mach deine Hausaufgaben, ist äquivalent zu steh auf und krieg dein Leben geschissen, so. Um es ganz ehrlich zu sagen, ich finde, an Schicksalsschläge, an Leid, an Depressionen darf man zerbrechen. Ich finde wirklich, da darf man zerbrechen. Man darf zugrunde gehen. Und solange mir kein Mindset-Typ das erzählt einfach und meine Gefühle ernst nimmt, so lange schieße ich gegen euch.
Ich erstmal an das natürlich Bottomline ist, das ist auch für mich vollkommen legitim. Schon allein, weil ich mir denke, das ist eine Industrie, die sich entwickelt hat und so tut, als würde sie ein gesellschaftliches Problem lösen. Ihr löst kein gesellschaftliches Problem. Das Mindset ist nicht das Problem. Ich finde, actually, dass Leute in meiner Generation ein ziemlich cooles Mindset haben. Wenn man sich das einfach mal so küchenethnografisch anguckt. Ne? Ich habe so, das ist so der Vibe, den ich kriege und ich finde es besser. Ich finde zum Beispiel, ich kriege das mit von Leuten aus Elterngeneration, die sagen, ihre jüngeren Kollegen, die lassen sich nicht mehr so sehr ausbeuten.
Ja.
Die bestehen auf ihre Pause. Die machen nicht unbezahlte Überstunden. Muss ich sagen,
sie?
Das ist geil. Das ist ein absoluter Fortschritt. Das ist ein Mindset-Fortschritt. Und deswegen, diese Leute, die davon erzählen, die tun so, als würden sie ein gesellschaftliches Problem lösen. Aber sie reden eigentlich dran vorbei. Das ist ja, worum es dir ein bisschen gegangen ist. Und du bist auch noch auf die zweite Lösung eingegangen, auf die religiöse. Dazu komme ich gleich. Aber um das mal provokant zu fragen, wenn so eine Symptombekämpfung für mich funktioniert, wenn mich das glücklich macht, warum lässt du mich da nicht einfach in Ruhe und das machen? Ist doch gut dann, oder?
Das ist eine gute Frage. Sie klingt, als hätten wir sie vorher schon abgesprochen.
Niemals würden wir das tun. Niemals.
Ja, also, ja, wie vorher schon ein bisschen erwähnt, einfach, weil ich glaube, dass es nicht nur Auswirkungen auf dich selber hat, sondern auch, ja, Auswirkungen auf die anderen, weil du mit dieser Pflicht spielst und weil das auch Leute unter Druck setzen kann. Aber, ja, weiß nicht, ich finde, das ist schon auch irgendwie, ja, wie heißt es auch, also, es ist schon wahnsinnig polemisch und auch beleidigend und ich will gar nicht den Leuten ihre Methoden absprechen. Darum geht es mir gar nicht einfach. Ich finde wirklich, wenn ihr jetzt da draußen zuhört, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, besser, dass sie uns nicht sehen hier, wenn ihr uns zuhört,
Videopodcast droppt nächste Woche.
Jede Methode ist einfach fein, solange es euch damit gut geht. Und wenn ihr sagt irgendwie, ihr erklärt euch euer Leiden theologisch und sagt, okay, ich finde an Gott Halt und an Jesus und ich halte da fest und er ist mein Vorbild, dann will man niemandem seinen Glauben wegnehmen. Es geht nur darum, sich zu fragen, was zumindest diese Mindset-Lehre mit der Gesellschaft macht und auch wie, ja, religiöse Leute mit Leuten umgehen, die halt nicht an Gott glauben. Ich finde, daran misst sich auch manchmal ein Glaube, ein persönlicher zumindest.
Genau, ich finde auch, dass man da differenzieren muss, weil du hast immer mal wieder ziemlich prägnante Formulierungen gefunden. Ich möchte es nicht so ins Schwärmen geraten, ich möchte, dass ein differenziertes...
Nein, du bist der Beste.
Bild entsteht. Ich könnte auch, aber ich finde es nicht sinnvoll, jetzt zu sagen, was ich irgendwie scheiße finde. Du hast die Religion und den Jesuskult so auf den Gedanken gebracht, dein Leid hat einen Sinn.
Ja.
So, Jesus ist gestorben und ihm ging es, ihm ging es scheiße. Er ist für das ganze Leid, was wir über uns herum nicht sehen, ist er gestorben. Das heißt, dein Leid hat in diesem Sinn hat eine Erlösungshoffnung letztlich.
Ja.
Und das ist grundsätzlich erstmal ist es eine mögliche, eine Erzählung, ein Gedanke, ein Lösungsangebot dafür. Und ich glaube, dass all diese Lösungsangebote, sogar die der Mindset-Gurus, aus einer Art von gesellschaftlichen Bedürfnis entstehen.
Voll, und auch aus positiver Neigung den Menschen gegenüber.
Und das kann dann ziemlich groteske Züge annehmen. Im Falle von Christian Lindner, im Falle von, wie sich zum Beispiel die katholische Kirche als Machtinstrument entwickelt hat über die Jahrhunderte. Aber ich glaube, dass da auf jeden Fall eine ganz wertvolle Ressource drinsteckt und deswegen geht es uns, glaube ich, auch wirklich nicht darum, Leuten ihre persönlichen Lösungen abzusprechen. Es geht ein bisschen darum zu sagen, ja, das ist halt eben eine persönliche Lösung. Wir brauchen auch eine gesellschaftliche.
Voll. Und um nochmal kurz auf die Theologie zurückzukommen oder auf den Glauben. Ich finde es manchmal schwierig. Also was wäre die Bibel noch? Also jetzt reden wir von Bibel. Ich studiere Soziologie und bin Antifa. So. Wo ist die Bibel? Nee, ich bin sehr katholisch aufgewachsen. Meine Eltern, ich weiß nicht, ob sie den Beitrag anhören.
Grüße.
Es wird auf jeden Fall Gesprächsstoff geben, weil es sehr viele Diskussionen schon darum gab einfach und weil die ganze Familie katholisch ist und weiß nicht, ich mich manchmal frage, okay, also ich habe 3 Geschwister so und die haben alle mehr oder weniger, vielleicht jetzt einer nicht so, aber alle mehr oder weniger einen Zugang dazu und ich finde, Gott kann so eine Ressource sein, einfach in einem Leben, in auch im Leiden auch, also wenn du Schicksalsschläge erlebst so, dann kann dir Gott wahnsinnig helfen, so. Und ich finde es ungerecht. Ich finde es ehrlich ungerecht. Ich stehe hier mit dir in dieser 4 Quadratmeter Kabine und könnt kotzen einfach, dass ich nicht diese Offenbarung bekommen habe einfach. Warum zum Fick? Ehrlich. Und da muss man sich Fragen stellen. Okay, bin ich einfach ein Bastard so? Oder hasst Gott mich einfach? Warum komme ich nicht an den Punkt, dass ich Gott erkenne und dass ich mit ihm einfach auf seinem Weg folgen kann? Weil er ist für mich nicht präsent so. Und dann tun sich Fragen auf. Und ich finde manchmal die Fragen, die gestellt werden muss, das, ich glaube im Theologischen heißt es die Theodizee-Frage, nämlich die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes, mit der muss man sich beschäftigen als Gläubiger und mit der muss man auch solche Wichser wie ich aushalten und Wichser auch ganz wortwörtlich einfach. Manche freikirchlichen Leute haben schon Probleme damit, dass ich wichse, ja? Ich wichse.
Absolut. An der Stelle nochmal festzuhalten, Onan, von dem ja das Wort Onanieren abgeleitet wird, hat tatsächlich nicht onaniert, sondern Coitus Interruptus praktiziert, also den Johannes rausgezogen.
Ja,
das ist wichtig hier zu differenzieren. Also nicht um, also an der Stelle, ja, das ist auch von Gott gewollt. Nee, was ich denke ist, ich denke, dass all das, was du gesagt hast, ist ja lustigerweise im Glauben und gerade im christlichen Glauben auch schon angelegt. Das Zweifeln, das Verzweifeln an Gott ist
komplett
ja ein integraler Bestandteil des Glaubens. Und das ist, was mir an solchen Stellen auch immer wieder, wenn ich das auf so eine Menschheitsperspektive betrachte, mir so denke, das ist so eins so der, sagen wir mal, wirkungsmächtigsten Produkte, die wir so haben, kulturell. Ne? Das hat so über sehr viele Jahrhunderte hat das gezogen. Und das hat ja einen Grund, ne? Dass du bist nicht der Erste in dieser Situation. Und ich würde sogar sagen, dass diese Situation, in der wir uns hier befinden, die Fragen, die hier gestellt werden, sogar im Kern dessen stecken, was diesen Glauben irgendwie so gestiftet hat, wenn man möchte. Und ich glaube, dass das einfach auch von Zeit zu Zeit immer wieder freigelegt werden muss, weil sich Dinge verändern. Und es ist ganz sinnvoll, diese Fragen zu stellen oder darauf zurückzukommen.
Ja, oder auch im Glauben zu zweifeln einfach. Man darf Gott anklagen. Gott wird oft genug in der Bibel angeklagt. Wenn wir uns mal die Hiob-Geschichte reinziehen einfach. Gott wird fast beleidigt von Hiob einfach, Gott einfach dafür verantwortlich ist, dass es Hiob scheiße geht so. Und das ist fucking ungerecht. Sorry, jetzt habe ich
hier. Wo man aber auch sagen muss, Hiob lässt ganz schön viel mit sich machen, eine ganze Zeit lang.
Das stimmt.
Aber genau. Und was ich mir denke, ist, wenn man an diese Situation geht, wir haben grundsätzlich im Leben, wir sind jeden Tag damit konfrontiert, dass wir überall diese Zwiespältigkeit haben, die Ambivalenz, dass alles, was wir haben, alles, was uns vielleicht glücklich macht, alles, was schön ist, was wir gerne konsumieren, mit riesigem Leid erkauft ist, ob wir wollen oder nicht. Das ist natürlich intensiviert durch die eben kapitalistische Organisationsweise. Aber ist schon immer da gewesen, selbstverständlich. So, wir haben immer diese Diskrepanz. Und damit muss man leben. Und das bedeutet letztlich Leben. Und wenn du sagst, es ist vollkommen okay, daran zu zerbrechen, dann ist das der Punkt. Weil ich würde so sagen, das ist eigentlich der erste Schritt, den man machen muss, wenn man eben in den Prozess reinkommen möchte, mit seinem Leben zu leben. Mhm. Und das muss man auf kurz oder lang. Man muss nicht. Man kann es absolut auch lassen. Aber ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, es ist, glaube ich, so der beste Weg zu gucken, wie man mit dem Leben leben kann. Und das ist nicht leicht.
Nico, dann würde ich dir die Frage zurückstellen. Wie lebst du denn mit dem Leben? Hast du einen Glaube, der dich irgendwie hält? Oder hast du irgendwelche Strategien, wie du manchmal mit Scheißphasen umgehst?
Also, ich habe auf jeden Fall, was mein Selbstmitleid angeht, sehr früh von zu Hause auch immer mitbekommen, immer wenn ich mich beklagt habe über irgendwie sowas. Nehmen wir zum Beispiel, ich weiß nicht, die Prüfung, die jetzt kommen wird, so richtig so Wohlstandsprobleme, so vielleicht werde ich das Abi nicht bestehen, lächerlich an der Stelle. Aber und ja, mein Dad wäre zum Beispiel so gewesen, fällst du durch, ja. Maurer ist auch ein Job. So. Und dann machen wir das als nächstes. Und das war die Einstellung. Und dann hat man ganz schnell aufgehört damit. Und das ist so eine von den Ressourcen, die ich auf jeden Fall habe. Das ist so die Kontextualisierung, dass man sich überlegt, okay, was bedeutet es denn, wenn es mir schlecht geht? Und was ich, glaube ich, sehr hoffnungsvoll finde, ist Menschen, die in wirklich furchtbaren Bedingungen leben.
Ja.
Menschen, die die jetzt zum Beispiel gerade auf der Flucht bombardiert werden. Um ein zufälliges Beispiel zu nennen. Und was man bei diesen Menschen beobachten kann, ist, dass so, die sich irgendwo auf ihre, dass man dort eigentlich sehr viel über Menschlichkeit lernen kann. Mhm. Über darüber, in absurden Situationen noch Hoffnung zu haben. Und nicht nur wird meine eigene Situation im Verhältnis dazu sehr klein und auch irgendwie ein Stück weit wieder auf den Boden zurückgeholt, sondern man merkt auch in seiner Delusion, die man manchmal hat, über was ist gut und was ist schlecht oder so, man lernt irgendwie, am Ende des Tages wollen wir einfach miteinander auskommen. Und jetzt mal nicht in der Hippie-Art und Weise gedacht, sondern so in dem von, wir versuchen hier auf diesem Erdball zu überleben. So, und wir haben es einigermaßen hingekriegt, so die letzten, was weiß ich, 10.000 Jahre oder so gibt es zum Menschen im modernen Sinn, glaube ich. Und die Schwierigkeit wird nie weggehen, weil wir zum Beispiel immer wieder konstant versuchen, uns gegenseitig umzubringen, uns als komplette Tierart auszurotten, zum Beispiel zusammen mit den meisten anderen und so. Und das wird weiter bleiben. Und das heißt, dass ein Kampf für das eigene Überleben immer auch ein Kampf für ein gemeinsames und soziales und menschenfreundliches Miteinander ist.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, ein sehr hoffnungsvoller Gedanke. Und damit kann man sehr gut auch wieder nach draußen gehen und jemanden anschauen und sich denken, ja,
auch nur ein anderer Affe.
Okay, dann fasse ich nochmal bei dir zusammen einfach. Dann ist es auf jeden Fall das Leid zu kontextualisieren, das oder nicht das Leid, aber die Unsicherheit zu kontextualisieren, das auch anzunehmen, auch aufgrund, ja, keine Ahnung, familiärer Prägung so, und einfach in seinem eigenen Struggeln das große, ganze menschliche Struggeln zu sehen und es als kollektives Problem zu begreifen. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Absolut. Und wenn man sich das gedacht hat, dann denkt man sich, ja, kann ich den Abwasch eigentlich schon machen. Dementsprechend. Ich würde sagen, das ist, also fürs Nachmittagsprogramm, wir kommen aus dem Tief wieder raus. Ja, ja. Kann man so weit gehen?
Ich weiß es nicht. Ja, es ist schwierig einfach, weil ja, es...
Man steckt mit drin.
Man steckt mit drin, man muss sich seine Lösungen entwickeln. Eine ganz wichtige Lösung, zumindest wenn es um Strugglen geht, wenn es um Schicksalsschläge geht, ist immer ja auch darüber zu reden, Psychotherapie, sich anzuschweigen. Weiß nicht, manchmal geht es einfach nur darum, die Scheiße auszuhalten. So geht es mir auch gerade. Und sie scheiße sein zu lassen, so. Keine Ahnung. Das wild, in den letzten halben Jahr, weißt du, so Freunde sind ja zurückgekehrt aus dem Erasmus und mein Freundeskreis war weg und die sind jetzt wieder gekommen einfach. Und dann habe ich mir überlegt, okay, die haben sich schon verändert, wie habe ich mich denn verändert einfach? Ich habe mich schon krass verändert, indem dass ich einfach jetzt da cooler bin damit, mit mir einfach zu sagen, okay, ja, es läuft heute scheiße so, aber ich weiß, es ist Depression und ich weiß, ich habe so ein Krankheitsverständnis für mich und dann kann ich das so ein bisschen ins Absurde schieben so, weil dann mache ich mich nicht mehr so arg selber für fertig so und ja, genau, weiß nicht, ihr könnt gern unter den Beitrag auf Instagram schreiben, was eure Methoden sind, um so schwierige Zustände auszuhalten, genau.
Absolut, absolut. Und ich meine, ja, wir haben, glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich, ja, die Sachen manchmal auch mal einfach scheiße sein zu lassen. Und trotzdem kann es weitergehen. Ja. Und trotzdem kommt irgendwann die nächste Folge Uniradio raus.
Genau, und deswegen steppen wir jetzt raus aus unserer Kabine einfach und entlassen euch in euren schönen Tag, in euren schönen Abend.
In die Semesterferien.
In die Semesterferien, genau. Was hast du, kurz noch als Frage, was hast du vor einfach? Machst du Urlaub oder irgendwie? Oder hast du noch Hausarbeiten zu schreiben?
Mein Urlaub wird tatsächlich die Lohnarbeit sein.
Ah, toll. Genau. Ist das in Nordamerika?
Das ist inzwischen global, mein Freund. ja, nein, das wird mich ein wenig erden, ein wenig auch tatsächlich ein bisschen hier aus dem universitären Kontext herausbringen, was gar nicht schlecht ist. Und dementsprechend, ich werde es genießen. Und bei dir steht auch noch ein bisschen Arbeit an.
Bei mir steht Hausarbeit an einfach. Ja, ich habe 2 Seminare, muss dazu noch was abgeben. Und dann schauen wir mal einfach, aber ich bin auch öfters im Kontrast anzutreffen, yes. Wenn es ans Tanzen geht. Gerne kommt mal vorbei, genau.
Absolut, dann sehen wir uns im Kontrast oder spätestens, wenn es das nächste Mal wieder heißt,
Uniradio Konstanz.
Banger.
Tingetingen, ihr spielt auch ganz ohne Frage das Märchen unserer Kindertage. Es war einmal ja vor Beginn.
Uniradio Konstanz.
Gewiss, dort gibt es keine Szene.